was dort angeblich alles dazu dienen soll, unsere Kinder zu toleranten Mitgliedern der Gesellschaft zu erziehen. Ein Beispiel aus Berlin. Ja? Wurde schon vor Jahren dieses Material, und zwar für die Altersklasse 13-14-Jährige, entwickelt. Da gibt es zum Beispiel ein Pantomimenspiel. Das soll so als Eisbrecher fungieren. Die Kinder sollen Begriffe pantomimisch vor der Klasse vorspielen. Ist nichts Verkehrtes dran, es kommt auf die Begriffe an. Und da sind dann Begriffe wie Porno, Darkroom, zu früh kommen, Sadomaso. Das sollen die Kinder pantomimisch vor der Klasse vorspielen. Und die Klassenkameraden sollen raten. Hat das noch irgendetwas mit der Vermittlung von Toleranz oder mit sexueller Aufklärung zu tun? Nee. Versuchen Sie das gleich mal bei der Weihnachtsfeier, bei Ihrem Betrieb. Ja? Schlagen Sie doch einfach mal unter Kollegen vor, wir machen jetzt ein lustiges Pantomime-Spiel und wir spielen uns gegenseitig Begriffe wie Sadomaso, Porno oder zu früh kommen vor. Da haben Sie sofort eine Anzeige wegen sexueller Nötigung am Hals. Wenn Sie dann vor dem Richter stehen, dann sagen Sie, nee, das ist nicht sexuelle Nötigung, in Berlin ist das Bildung. Für 14-Jährige. Ja? Da sehen Sie die Diskrepanz. Unter Erwachsenen wären wir uns einig, dass wir uns mit solchen Dingen nicht gegenseitig belästigen. Ja? Dass das etwas ist, was eigentlich in den Intimbereich geht und was für viele Leute ein Brechen ihrer Schamgrenze bedeuten würde. Etwas, was in den privaten Raum gehört. Und da sehen Sie genau, worum es geht. Es geht um das Brechen der Schamgrenze in diesem Bereich. Und das war jetzt nur ein Beispiel. Wir haben ein Buch in Deutschland und das ist ein Buch, das im Moment im ganzen deutschsprachigen Raum als Standardwerk aus dem renommierten Juventa Benz Verlag rumgereicht wird von einer Frau, Professor Tuide, die Unterrichtsbeispiele auch für die Sekundarstufe entworfen hat. Ich erzähle Ihnen jetzt mal ein Beispiel aus diesem Buch. Das ist eines der, über das wurde auch schon viel geschrieben, wurde auch in anderen Zeitungen schon zitiert. Die Unterrichtseinheit nennt sich ein Puff für alle. Ein Puff für alle Aufgabenstellung an die Schüler ist, ein Bordell zu entwerfen und zu überlegen, wie viele verschiedene sexuelle Orientierungen und Praktiken sie kennen und wie viele Räume dieses Bordell braucht, dass am Schluss jeder sexuell befriedigt ist. Und das als Aufgabenstellung an die Kinder. Soll dazu führen, dass unsere Kinder über sexuelle Vielfalt mehr wissen. Darunter auch noch der Hinweis, sollten Schüler kritisch zum Thema Prostitution reagieren, soll es ja geben, dass es Kinder gibt, die möglicherweise sagen, aber Prostitution finde ich irgendwie grundsätzlich nicht in Ordnung, dann steht da allen Ernstes als Anweisung, dann soll die Lehrkraft der Diskussion die Tiefe nehmen und auf das Recht jedes Menschen verweisen, sexuelle Dienstleistungen anzubieten oder in Anspruch zu nehmen. Das heißt im Klartext, selbst wenn die Klasse Prostitution für abstoßend ablehnt, soll der Lehrer Prostitution vor der Klasse immer noch verteidigen. Was hat das Ganze noch mit Toleranz zu tun oder mit Aufklärung oder mit sonst was? Gar nichts. Eine andere Unterrichtseinheit ist ein Verschleierungsspiel. Aufgabenstellung ist, die Lehrerin bringt verschiedenes Sexspielzeug mit in die Klasse. Ja? Und dieses Sexspielzeug soll an die Parteien in einem Haus versteigert werden. Und in diesem Haus lebt keine einzige heterosexuelle Familie mit Kindern. Dafür verschiedene andere Konstellationen. Irgendwie zwei Männer ohne Kind, zwei Frauen mit Kind, eine Alleinerziehende, irgendjemand mit Migrationshintergrund. Also verschiedenste Familienkonstellationen wohnen in diesem Haus. Und die Schüler sollen jetzt überlegen, welches Sexspielzeug braucht wohl wer in welche Partei in diesem Haus. Hat das irgendwas noch mit Toleranz oder mit sexueller Aufklärung zu tun? Nee. Und das ist das Problem, meine Damen und Herren. Das ist das Problem, denn das ist jetzt, sind jetzt Beispiele fürs Gymnasium. Wir arbeiten Unterrichtsmaterialien aus für die Grundschule. Und wir arbeiten Materialien gerade aus, um sexuelle Vielfalt auch im Kindergarten schon zu erklären. Weil der Staat plötzlich eine Aufgabe an sich reißt, die überhaupt nicht seine ist, sowohl bei Ihnen in Österreich als auch in den Menschenrechtskonventionen der EU als auch im deutschen Grundgesetz steht fest, das erste Erziehungsrecht haben die Eltern. Punkt. Die Schule und der Staat hat einen Bildungsauftrag. Und es steht im Übrigen auch überall drin und vor allen Dingen auch in den Menschenrechtskonventionen der EU, dass der Staat bei der Bildung der Kinder die Überzeugungen der Eltern zu achten hat. Das heißt, meine Werte, die ich als Eltern für wichtig finde, auch meine religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen müssen vom Staat geachtet werden. Ich darf meine Überzeugungen an meine Kinder weitergeben. Und genau das ist der Knackpunkt. Genau das soll gebrochen werden. Das ist nämlich das, was die Schule vermittelt. Und wie gesagt, es geht nicht mehr um Toleranz. Es geht nicht mehr darum, dass die Schule sagt, neben deiner Einstellung oder der Einstellung deiner Eltern gibt es auch noch eine andere zum Thema. Damit wäre ich einverstanden. Das ist das, was ich früher war, oder in der Schule noch gelernt habe. Dass man sich, dass wir lernen sollen, uns eine eigene Meinung zu bilden. Dass wir verschiedene Positionen gegeneinander abwägen sollen. Darum geht es dann nicht mehr. Die Forderung ist, Akzeptanz sexueller Vielfalt als richtig anzuerkennen. Und dann widerspricht sie möglicherweise aber anderen Überzeugungen. Und zu dem Paket Akzeptanz sexueller Vielfalt gehört, zum Beispiel in Baden-Württemberg stand im Plan auch drin, es gibt jetzt einen Aktionsplan für das ganze Land zur Akzeptanz, dass man auch zum Beispiel Leihmutterschaft selbstverständlich auch mit anerkennen soll, als das Recht für Menschen mit anderen sexuellen Identitäten. Wie leitet sich das ab? Die sagen, es ist ja total diskriminierend, dass wir keine Kinder haben können. Ja? Wenn Sie die Ehe für alle eingeführt haben, dann können Sie über das Adoptionsrecht, im Übrigen, das Sie in Österreich haben das Adoptionsrecht, schon bei uns für Homosexuelle. Das heißt, bei uns in Deutschland haben wir das nicht. Wenn Sie das Adoptionsrecht dann schon mal haben, das geht, dann kommt die Frage der künstlichen Befruchtung auf uns zu. Was zum Beispiel, wenn Sie den Ehestatus anerkennen, bei uns in Deutschland eine ganz normale Rechtsfolge ist. Wenn ein heterosexuelles Paar hat bei uns den Anspruch auf künstliche finanzielle Unterstützung, 3 Versuche werden von der Krankenkasse bezahlt für heterosexuelle Paare. Wenn die Ehe auch für etwas ist zwischen 2 Frauen, hätten auch 2 Lesben den Anspruch auf künstliche Befruchtung bezahlt von der Krankenkasse. Das ist ein Automatismus, der einsetzt. Da kommen dann aber anschließend, und das ist genau die Diskussion, die wir haben werden, ich gebe es Ihnen heute schriftlich, dann kommen irgendwann die beiden schwulen Männer, die sagen, so, wir sind jetzt auch verheiratet, aber wir können ja gar kein Kind austragen. Das ist ja total unfair. Und weltweit geht das doch auch schon mit der Leihmutterschaft. Also wollen wir auch das Recht haben auf Kinder mit genetischer Abstammung. Dafür brauchen wir aber eine Frau. Also bezahlt uns doch bitte und legalisiert die Leihmutterschaft. Und damit, Sie sehen analog, wenn Sie das Geschlecht als Konstruktion nur noch betrachten, ist auch Elternschaft nur noch eine Konstruktion am Schluss. Das heißt, die biologische, natürliche Abstammung eines Menschen wird in Frage gestellt. Sie kennen sicher alle den Spruch, die Mutter ist immer sicher. Ja? Gab es früher als Sprichwort. Das ist dann Geschichte. Wenn wir einmal kurz überlegen, wer ist die Mutter? Vielleicht können Sie mir die Antwort sagen. Wenn ein Kind aufgrund einer Samenspende und einer Eizellspende von einer Leihmutter aus Indien ausgetragen wird, um dann von einem lesbischen Paar in den USA adoptiert zu werden. Wer ist die Mutter? Sie haben allein 4 weibliche Personen, die beteiligt sind irgendwie an der Elternschaft dieses Kindes. Und das ist genau dieses Wirrwarr, das entsteht. Und woran niemand denkt, sind die Kinder. Niemand interessiert sich dafür, was Kinder wollen, was Kinder brauchen oder auch was Kinder überfordert. Kinder sind nur noch zum Spielball geworden. So wie wir auch das Adoptionsrecht heute nicht mehr aus der Perspektive des Kindes diskutieren, sondern aus der fiktiven Annahme, es gäbe etwas wie ein Recht auf ein Kind, was es nicht gibt, im Übrigen auch nicht für Heterosexuelle. Es gibt genug heterosexuelle Paare, die auch darunter leiden, dass sie kein Kind haben können. Früher hat man das als Schicksal angenommen, heute sagt man, nee, das nehme ich nicht hin, dann muss es künstlich machbar gemacht werden und die Gesellschaft muss mir möglich machen, Vater oder Mutter zu sein. Auch wenn ich keinen Partner habe, mit dem ich das verwirklichen kann, oder auch wenn ich biologisch überhaupt nicht in der Lage bin, ein Kind zu zeugen, als hätte man ein Recht auf ein Kind. Sie haben es aber nicht. Und genauso wird auch bei der Frage dieser neuen Sexualerziehung wird nicht gefragt, was ist eigentlich kindgerecht? Was ist eigentlich das, was Kinder interessiert, was Kinder brauchen und wovor müssen wir eigentlich unsere Kinder schützen? Es scheint kein dringenderes Problem mehr zu geben, als unseren Kindern so früh wie möglich jede mögliche Art von Sexualität zu erklären. Anstatt dass wir rechnen, lesen und schreiben an den Schulen. Mir macht viel mehr Sorgen die große Zahl von Analphabeten, die jedes Jahr die Schule verlassen. Würden wir uns mit der gleichen Intensität um diese Kinder kümmern, hätten wir das Problem wahrscheinlich schon gelöst. Aber wir bringen ihnen jetzt bei, ihr Geschlecht zu tanzen. Ja, das heißt, wir haben hier eine totale Konzentration plötzlich auf die Sexualität und vor allen Dingen auf die Dekonstruktion. Wenn man dieses Lehrmaterial, diese sogenannte neo-emanzipatorische Sexualpädagogik, wie sie sich nennt, sich durchliest, dann stellt man fest, dass dort überall die Rede davon ist, dass Heteronormativität aufgebrochen werden muss, dass die Heterosexualität in Frage gestellt werden soll, dass die natürliche Familie in Frage gestellt werden soll. Das heißt, das Endziel ist in der Tat die Auflösung, die Zerstörung der Norm natürliche Familie. Und in 100 Jahren werden wir dann feststellen, dass die Keimzelle der Gesellschaft eben doch die Familie ist und nicht die Samenbank. Aber heute tun wir so, als sei es quasi künstlich möglich, diese natürliche Familie neu zu definieren. Und das ist die Familie. Familie ist nicht gebunden an die Frage, wie wir sie definieren. Familie definiert sich selbst. Und das ist keine Diskriminierung. Familie gab es schon immer, ohne Staatsform. Ja? Sie brauchen kein Grundgesetz und keine Verfassung, um Familie zu definieren. Ein Mann und eine Frau tun sich zusammen und kriegen ein Kind. Das ist Biologie. Die Familie definiert sich aufgrund der Biologie selbst. Und auch wenn zwei Frauen ein Kind großziehen wollen und mit Samenspende das realisieren, brauchen sie letztendlich die heterosexuelle Sexualität, um ein Kind zu zeugen. Weil es gar nicht anders geht. Und sie werden heute, wir sind ja auch im katholischen Familienverband, sie werden sehen, diese Gender Mainstreaming widerspricht total dem christlichen Menschenbild. Die christliche Kirche ist im Prinzip eines der Hauptfeinde dieser ganzen Bewegung, vor allem die katholische Kirche. Die evangelische Kirche bei uns in Deutschland ist schon völlig vergessen. Die evangelische Kirche hat ihr eigenes Genderzentrum eröffnet, Jahresbudget 200.000 Euro, geleitet von einer lesbisch lebenden Vikarin, ja, mit der ich schon mal das zweifelhafte Vergnügen hatte, eines Streitgesprächs, ging nicht gut aus. Die evangelische Kirche hat auch bei uns in Deutschland letztes Jahr eine fantastische Kampagne gemacht. Sie erinnern sich an die Unisex-Toiletten in Berlin. Ja? Ist ja immer noch das Gespräch, das Problem, sie haben drei Toiletten und eigentlich nicht für jedes Geschlecht eine. Die evangelische Kirche in Deutschland hat eine Kampagne gemacht, allen Ernstes, mit Rumwisch, Sie können das googeln. Eine Tür ist genug. Eine Kampagne zu Toilettentüren hat die evangelische Kirche in Deutschland gemacht, mit Werbefilm und allem. Was wollte sie uns sagen? Alle durch eine Tür. Alle durch eine Tür. Wir haben feministische Theologinnen bei uns am Werk im Genderzentrum, die sind direkt der EKD unterstellt, die jetzt aus Gender-Perspektive die Bibel neu interpretieren. Nicht einmal über die Genesis sind wir uns einig geworden, wo ich sage, in meiner Bibel steht, als Mann und Frau schuf er sie. Ziemlich eindeutig. Ja? Ja? Wo Frau Professor Janke gesagt hat, nein, das stimmt nicht. Gott liebt die Vielfalt. Gott hat die Vielfalt der Geschlechter geschaffen. Sag ich ja, weil in meiner Bibel steht, als Mann und Frau schuf er sie. Nein. Wir haben bei uns in Deutschland aber auch die Bibel in gerechter Sprache. Eine feministische Bibel, die quasi die Frau in der Bibelgeschichte endlich sichtbar macht. Weil, wie gesagt, der ganze christliche Glaube zieht sich quasi eine Frauenfeindlichkeit durch aus deren Perspektive, weil sie sagen, überall nur Männer. Allein das Vater Unser schon ein ständiges Affront. Vater Unser im Himmel, der sagt, dass Gott männlich ist. Ja? Und dann hat er uns einen Sohn geschickt. Heiliger Geist, Frauenquote im Himmel quasi null. Das geht so nicht weiter. Und jetzt muss gendertheologisch die Bibel neu gestaltet werden. Und wir haben sie schon in der gendergerechten Sprache. Sie haben wahrscheinlich alle die ungerechte Sprache zu Hause umliegen. Wo dann eben auch von den Jüngerinnen Jesu zum Beispiel die Rede ist, als Beispiel. Ja? Und wo auch nicht mehr von Jesus als Junge gesprochen wird, sondern als Kind. Da gibt es keinen Knaben mehr, sondern das Kind. Also auch die Kinder werden quasi neutral, geschlechtsneutral bezeichnet, damit man eben nicht immer nur den Mann sichtbar macht. Damit beschäftigt sich bei uns die evangelische Kirche. Die katholische Kirche steht noch. Aber wie gesagt, wie dieses, da in meinen Augen eher naive, wie bei der Caritas, dass man sagt, man hat jetzt eine Genderbeauftragte, wo ich sage, es ist eigentlich eine Frauenbeauftragte, lass es doch bei der Frauenbeauftragte, ist man noch resistent, aber man kommt in Konflikt, wenn Sie jetzt nochmal an die Bildungspläne denken. Wenn sich das durchsetzt an den Schulen, das heißt Akzeptanz sexueller Vielfalt, wird jetzt zum Bildungsteam erklärt bei Ihnen in Österreich. Wie kann dann zum Beispiel in einem katholischen Religionsunterricht noch die katholische Sichtweise auf Ehe und Familie weitergereicht werden oder gar die katholische Sichtweise auf Homosexualität? Darf die überhaupt noch ausgesprochen werden? Oder macht man sich automatisch der Diskriminierung schuldig, weil man ja den Bildungsplan, auf den man verpflichtet ist als Lehrer, weil man ihm widerspricht. Das heißt, widersprechen wird unmöglich. Und plötzlich sind sie allein aufgrund ihres christlichen Glaubens homophob. Das ist das, was mir in Deutschland ständig passiert, ja? Dass man da quasi unterstellt, jeder, der widerspricht, wird neuerdings in so eine homophobe oder transphobe Ecke gestellt. Sie sind gegen die Ehe für alle, weil für sie die Ehe etwas ist zwischen Mann und Frau, homophob. Sie sind gegen das Adoptionsrecht von Homosexuellen, homophob. Auch wenn sie sachliche Gründe vorliegen und auch wenn sie gar nicht in irgendeiner Form jetzt wirklich, ja, man wirft mir vor, ich würde hetzen, wo ich sage, nee, ich hetze nicht. Ich habe sachliche Gründe dafür, weil beim Adoptionsrecht zum Beispiel, ich sage, ich sehe einen Sinn darin, dass wenn ein Kind nur von einem Mann und einer Frau gezeugt werden kann, dann sehe ich einen tieferen Sinn darin, dass ein Kind auch von einem Mann und einer Frau möglichst großgezogen werden kann. Dass ich einem Kind etwas vorenthalten würde, wenn ich ihm eines dieser Komponenten entziehe, und zwar ohne Not. Und es geht ja hier um die Tatsache, ohne Not. Und schizophrenerweise machen wir ja Projekte, auch auf Regierungsebene, die den Mangel zum Beispiel der Männlichkeit im Leben von Kindern ausgleichen soll. Also wir haben bei uns im Familienministerium das Programm Mehr Männer in Kitas. Offizielle Begründung, es gibt immer mehr Kinder, die ohne Vater groß werden, weil immer mehr Trennungskinder, meistens bleiben die Kinder bei der Mutter, oft haben diese Kinder überhaupt keine männliche Bezugsperson mehr in ihrem Leben. Das ist nicht gut für die Kinder. Also bemüht man sich darum, mehr Männer als Erzieher in den Kindergartenbereich zu bekommen oder auch in den Grundschulbereich zu bekommen, damit diese Kinder einen männlichen Einfluss in ihrem Leben bekommen. Offizielles Regierungsprogramm bei uns in Deutschland. Das gleiche Ministerium, das dieses Programm macht, hat eine Ministerin, die sich dafür einsetzt, dass ein Kind sehr wohl nur mehr von zwei Frauen adoptiert werden kann. Wo ich mich frage, und wo ist dann die männliche Komponente im Leben dieses Kindes? Da sagt man mir, naja, aber es gibt doch auch Alleinerziehende, da ist ja eben kein Mann, da geht ja auch gut. Wo ich sage, ja, das erkennen wir aber als Mangel an. Warum soll ich denn einen Mangel künstlich schaffen? Und wer hier denkt eigentlich an das Kind in dieser Situation? Das Bedürfnis des Kindes nach Vater und Mutter. Und wir wissen, dass Kinder dieses Bedürfnis haben. Wenn Sie Kinderpsychologen fragen, wenn Sie Erzieher fragen, wenn Sie Lehrer fragen, die können Ihnen viel über Kinder erzählen, aber die werden ja nicht gefragt in diesen Debatten, sondern wir diskutieren es immer nur aus der Perspektive, hat ein Erwachsener ein Recht auf ein Kind und nicht, hat ein Kind das Recht auf Mutter und Vater. Und jedes Kind hat biologisch eine Mutter und einen Vater. Und ich bin der Meinung, wir sollten, wenn wir immer so viel von Kinderrechten reden, dann sollten wir das erste Recht der Kinder, nämlich bei ihren natürlichen Eltern groß zu werden, als erstes Recht erstmal festmachen. Vielleicht auch noch vorher das Recht, geboren zu werden. Das ist ein ganz anderes Thema, das da vorgelagert ist. Aber es geht um die Perspektive der Kinder. Und wenn man sich anschaut, mit was für einem Tempo was gerade durch ganz Europa passiert. Wir haben allein auf EU-Ebene im vergangenen Jahr 5 Berichte zur Verabschiedung ins EU-Parlament bekommen, die alle diese Inhalte drin hatten, dass die Gleichstellung der Ehe von Homosexuellen, Adoptionsrecht, das Recht auf Abtreibung, Recht auf keine Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung. Allein 5 Berichte, die ins EU-Parlament eingebracht wurden, die alle sich nur um dieses Thema drehte und die gerne erreichen wollen, dass europaweit die gleichen Standards gelten und dass Sexualkundeunterricht verpflichtend ab der Grundschule für jedes Kind in der EU stattfinden soll. Was geht das die EU an? Und warum ist dieses Problem so dringend? Darüber sollten Sie sich Gedanken machen. Und wenn Sie sich anschauen, wo das hinführt, dann schlage ich Ihnen vor, lesen Sie mal alte Klassiker nochmal neu. Solche Bücher wie Brave New World. Ganz interessant. Oder 1984. Nochmal. Was müssen Sie tun, damit Sie eine Gesellschaft in den Griff bekommen? Ja? Sie machen ein Ministerium für Neusprech und geben den Dingen neue Namen. Und so wie Sie wirklich denken, dürfen Sie es aber nicht mehr aussprechen. Das heißt, Sie deuten die Dinge um. Sie streichen Dinge aus der Vergangenheit, sie schaffen im Prinzip ein neues Bild. Wenn Sie in Brave New World gucken, was ist das für eine Gesellschaft? Kinder werden nicht mehr von Eltern großgezogen, Monogamie ist verboten, Gruppensex ist die einzige Sexualität, die praktiziert wird, und Kinder werden schon im Kindergarten, in Brave New World, zu sexuellen Handlungen im Kindergarten angeleitet, damit sie sich von vornherein in diese Gesellschaftsform einfügen und gar nicht erst auf den Gedanken kommen, sie könnten nur mit einem einzelnen Menschen eine Beziehung eingehen. Es ist erschreckend eigentlich, wenn man überlegt, dieses Buch ist glaube ich 80 Jahre alt, wie damals sich der Autor eine Welt vorgestellt hat, wie destabilisiere ich eigentlich ein Volk und wie mache ich es leicht regierbar und gefügig. Und dann gehe ich an die Kinder und ich destabilisiere die kleinste Einheit. Und die kleinste Einheit ist die Familie. Und wenn die Familie funktioniert, und das im Übrigen ist ja auch ein Instrument, wenn Sie mal überlegen, von allen totalitären Regimen schon immer gewesen. Ich komme selber aus Rumänien. Wir haben viele Leute, die in der DDR groß geworden sind. Auch dort hatten wir immer das gleiche System. Wenn Sie ein Volk in den Griff bekommen wollen, dann müssen Sie die Familie zerstören. Die Familie ist die Einheit, ist das Widerstandsnest. Ja? Sie müssen Kinder von ihren Eltern entfremden. Sie müssen sie am besten so klein wie möglich aus der Familie rausnehmen, um sie dann in staatlicher Obhut großzuziehen mit dem richtigen Gedankengut. Und dann können sie einen neuen Bürger formen. Jedes totalitäre Regime hat genau diese Strategie versucht, nämlich einen Keil in die Familie zu treiben und sich der Kinder zu bemächtigen. Und jetzt haben wir eine neue Ideologie, und die heißt Gender Mainstreaming, und die versucht genau das Gleiche, einen Keil in die Familie zu treiben und sich der Kinder zu bemächtigen. Und deswegen denke ich, hier wird es jetzt an der Zeit, dass wir dieser Bewegung Einhalt gebieten. Und ich sage Ihnen, es ist nicht zu spät. Ich frage immer die Menschen, dass sie sagen, okay, dann werden wir uns das alles anhören, wo das schon überall ist. Und in der Verwaltung, und in der Sprache und selbst in der Kirche und auf EU-Ebene und überall auf kommunaler Ebene, ist der Kampf denn nicht schon längst verloren? Da sage ich immer, welcher Kampf? Wann haben Sie das letzte Mal gekämpft? Ja? Hat irgendjemand schon gekämpft? Hier im Raum, wir haben doch überhaupt nicht gekämpft. Wir haben doch gar nicht angefangen zu kämpfen. Es fängt jetzt gerade erst an, richtig Spaß zu machen, und deswegen fordere ich Sie auf, nehmen Sie diesen Kampf auf. Ja, es geht uns alle an. Und jeder, der Kinder hat und jeder, der Enkelkinder hat, jeden geht es an. Und wir können diese ganze Sache noch stoppen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.